diese Bewegungen, von denen du eben gesprochen hast, existieren ja auch in der Realität. Vielleicht kannst du die noch mal präziser beschreiben.
Also ich sagte ja, dass es drei gibt aus meiner Beobachtung heraus. Das ist eben die Selbstbestimmung, die Mitbestimmung und die Grundsicherung. Das sind diese drei hauptgesellschaftlichen Aufbruchsbewegungen. Und die sind eben nicht nur Konzepte, wie ich das jetzt beobachtet habe über die letzten Jahre, sondern die sind tatsächlich real vorhanden. Bei der Grundeinkommen, bei der Grundsicherung ist eben die Grundeinkommenbewegung, die sich hier auch in vielen Städten jetzt richtiggehend durch Arbeitsgruppen konstituiert. Es sind also nicht nur Vertreter wie zum Beispiel Götz Werner jetzt, der hier mit Unternehmen
Das jetzt.
Unternimm dich jetzt oder das jetzt, wie heißt es nochmal?
Unternimm das jetzt.
Unternimm das jetzt, genau, sich jetzt zum Beispiel hervortut, sondern dass es tatsächlich viele Bürgerinitiativen auch sind, die lo auch lokal das ganze Thema breiter bekannt machen. Wenngleich natürlich dabei vielleicht die größte Heterogenität innerhalb dieser drei Bewegungen auch vorhanden ist, weil Grundsicherung ist von mir absichtlich so gewählt, weil es eben so viele Nuancen von einer Grundsicherung eben geben kann, vom Grundeinkommen zum Bürgergeld, von bedingungslos bis nicht bedingungslos, ja. Da ist eben tatsächlich auch die Szene noch relativ zerrüttet. Das weiß ich auch von den Veranstaltern der Grundeinkommenkongresse, die da auch schon sehr emotionale Dialoge erleben mussten. Das muss sich finden, aber Fakt ist, dass es viele Menschen sind, die sich damit beschäftigen in allen ihren Ausführungen. Bei der Netzfreiheitsbewegung, sprich also die Säule der Selbstbestimmung, da ist die schon deutlich homogener, denke ich, wenngleich auch der politische Vertreter die Piratenpartei hier sicher auch eine sehr anarchistische Anfangszeit erleben musste oder auch noch erlebt, denke ich, weil auch da natürlich die Wünsche ein bisschen variieren oder die Vorstellung, wie das dann auszusehen hat. Aber der große gemeinsame Nenner ist das freie Internet und dass es auch frei bleiben soll. Last not least, die Mitbestimmung, die vielleicht älteste Bewegung der drei, die mit mehr Demokratie beispielsweise als einen der Hauptvertreter, der institutionellen Vertreter, die auch mehrere, also ich glaube sogar fast 30 oder mehr Mitarbeiter haben, ja, feste Mitarbeiter, also eine richtig große Einrichtung, die viele Unterschriftenaktionen machen und drumherum gibt es auch noch andere Organisationen, die Hunderttausende von Unterschriften gesammelt haben, schon nicht müde werden. Also es gibt Leute, die da auch sozusagen sich dafür bekennen, aber meine Frage ist eben, sind es auch sehr viele, die aktiv dafür sind? Ja, und da glaube ich, ist die Gruppe zahlenmäßig vielleicht nicht die größte. Es sind sehr viele engagierte Leute, in kleinen Gruppen, andere, die Unterschriften dafür geben, ja, ich finde das gut, aber aus sich selbst heraus, glaube ich, es sind die erstgenannten beiden Bürgerbewegungsrichtungen stärker von der Basis als Graswurzelbewegung. Ja.
Und die Violetten natürlich.
Die Violetten haben, ja, wie ich das richtig beobachtet habe, bei der letzten Wahl ja auch das Grundeinkommen mit im Parteiprogramm gehabt. Was ich bei den Violetten allerdings auch beobachtet habe, muss ich dazu sagen, ist das Programm erschien mir zeitweilig auch als Wald- und Wiesenprogramm. Also im Gegensatz zu beispielsweise der Piratenpartei, die natürlich als Ein-Punkt-Partei es deutlich leichter hat, ein Programm zu haben, weil das Programm ist klar, das ist ein oder vielleicht noch ein paar mehr Punkte, um die es geht. Wohingegen aus meiner Sicht andere kleine Parteien, wie jetzt mal eben die Violetten, die sich auch für mehr Werte und eine bessere Welt einsetzen, sich vom Parteiprofil her irgendwie noch ein Stück finden müssen, aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist noch nicht so klar. Das ist ein großer Mischpott von Wünschen und was man doch anders machen könnte. Aber das klare Profil, habe ich bisher leider noch nicht finden können.
Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen das nicht zu vertiefen. Andere Frage, in der neuen Ausgabe der Zeitgeist ist ein Artikel. Du bist ja auch Mitbegründer der Kulturkreativen, eines deutschen Verbandes von Zeitschriften, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eben gesellschaftlich relevante Themen darzustellen, wie du auch am Anfang des Interviews beschrieben hast. Du siehst das inzwischen aber auch kritisch, und in der neuen Zeitgeist ist dieser Artikel über Lohas. Hier steht, Yuppies und Dinks sind passé. Lohas von Lifestyle of Health and Sustainability heißt die neue und äußerst lukrative Zielgruppe, deren Wünschen die Werbung gern entgegenkommt. Wer ist das jetzt schon wieder?
Ja, die Sache geht zurück ins Jahr 2000, um das Jahr 2000 herum, als der Soziologe Paul Ray, die in einer groß angelegten Umfrage, in der er 100.000 Menschen befragt hat in den USA, die Kulturkreativen oder auch kulturell Kreativen oder anfänglich auch kulturell Schöpferischen, wie man es versucht hat im Deutschen zu übersetzen, als große Bevölkerungssubkultur identifiziert hatte. Im Englischen heißt es Cultural Integratives oder Cultural Creatives, was deutlich bessere Worte sind. Im Deutschen klingt es immer als ein bisschen wie künstlerische, so Künstlerspinner oder so, die da irgendwie dabei sind. Derweil umfasst das viel mehr. Laut Ray ist das eine Zielgruppe, die durchaus fast ein Drittel der, also Zielgruppe ist natürlich falsch, Bevölkerungsgruppe, Subkultur. Die Zielgruppe ist dann die Lohas, zu denen ich gleich noch komme, die also eine große Relevanz hat, laut Ray, also 30-35%, das ist ja groß. Also die anderen beiden Bevölkerungssubkulturen oder Bevölkerungsanteile sind dann eben noch die Traditionalisten, das sind eben diejenigen, die am Alten gerne festhalten, mal ganz vereinfacht gesagt, also nichts unbedingt verändern wollen, und dann die Modernisten, die eben die Veränderung wollen, vielleicht auch die Veränderung um jeden Preis, ja, ohne weiterzudenken, und die Kulturkreativen, eben die, für die dann Beziehung wichtig ist, für die Nachhaltigkeit wichtig ist, für die an Werten orientiert sind und so weiter und so fort. Ja. Und diese drei Bevölkerungsgruppen sind mal ganz, ganz grob gesprochen so etwa jeweils mit einem Drittel vertreten in den USA gewesen, 2000. Damals hat man diese Befragung gemacht. Und anlässlich dieser hat sich tatsächlich dann zu jener Zeit eben die Mediengruppe Kultur Kreative gegründet, zu der damals eine Handvoll Zeitschriften gehörten aus Deutschland und der Schweiz. Und wir haben damals bereits die Frage eben aufgeworfen, wie wird sich das entwickeln? Ist das auch für Europa, speziell auch für Deutschland, ähnlich mit dieser Aufteilung? Sind das schon so viele Menschen? Und wenn ja, wie werden die gesellschaftlich dann wahrgenommen, beziehungsweise wie werden sie auch von der Wirtschaft, die auch die Gesellschaft dominiert bei uns, dann entdeckt oder im schlimmsten Fall gar instrumentalisiert werden? Und die Befürchtungen, die damals im Raum standen, sind aus meiner Sicht nicht zu Unrecht gewesen, weil diese Instrumentalisierung tatsächlich stattgefunden hat. Gewiefte Marketingstrategen haben eben diesen Begriff der Lohas entwickelt. Die Lohas, Andreas sagt es ja schon gerade, als Lifestyle of Health and Sustainability, also Lebensstil der Gesundheit und Nachhaltigkeit. Übrigens im Gegensatz zu den sogenannten Lovos, ja, die den Lifestyle
of Voluntary Simplicity,
genau, also betreiben, also laut der Marketingleuten die nicht so attraktive, die eigentlich gar nicht so attraktive Zielgruppe, nämlich diejenigen, die auch nachhaltig, also die auch nachhaltige Produkte durchaus suchen, aber eben Konsumverzichtler sind. Ja, die eben auch sagen, wir konsumieren eh zu viel, wir produzieren zu viel. Insofern ist Lohas die interessante Gruppe und die Entdeckung der Lohas im Marketing hat eben auch dazu geführt, dass hier allerlei Mythen entstanden sind und vor allem auch, dass viele Firmen erkannt haben, sie müssen jetzt ihre Fassade grün streichen, um überhaupt noch, um diese Gruppe zu erreichen oder vielleicht auch, um überhaupt zukünftig dann noch ihre Produkte absetzen zu können. Und das ist dieses grüne Streichen, also dieses Greenwashing, wie man im Englischen sagt, oder Greenwash, ist eben eine heikle Sache, weil man kann natürlich sagen, schön, jetzt gibt es mehr grüne Produkte, aber sind die denn auch wirklich alle Bio, die hier so als Bio ausgegeben werden, ja? Oder kann denn Bio, wenn es dann wieder Bio-Supermärkte gibt, wie es heute ja schon der Fall ist, kann dann Bio denn überhaupt noch Bio sein? Ist Bio, wenn Bio in Massenproduktion hergestellt wird, wirklich noch Bio? Erfüllt es denn überhaupt noch die Kriterien von Bio? Ja, und das ist noch der positivste Fall. Viele Firmen beherrschen die Werbung perfekt und wissen sich ökologisch in Szene zu setzen, haben aber mit Ökologie gar nichts am Hut, wie beispielsweise großen Energieunternehmen, ja, die dann noch Atomkraftwerke betreiben beispielsweise und trotzdem sich ökologisch darstellen. Und das ist nur ein Beispiel jetzt von vielen anderen Firmen. Auch die Automobilbranche das versucht, ja, aber die Produkte sich nur minimal verändert haben. Ja, also das Siegel dieses ökologische Gütesiegel hier überhaupt nicht berechtigt wäre. Das alles nur eine verschiedene, nur eine riesen Mythos-Marketing-Aktion
Ja,
ist.
das ist die Überschrift auch, Mythos Marketing. Mythos ist ja ein sehr weiter Begriff. Inwieweit würdest du diesen Begriff auf die Medienlandschaft auch anwenden können, auch in selbstkritischer Weise auf deine eigene Zeitschrift? Welche Mythen kreierst du hier?
Mythen per se sind ja nichts Schlechtes. Ja, die Menschen brauchen auch Mythen, weil Mythen schaffen auch Sehnsüchte. Mythen schaffen mit diesen Sehnsüchten dann natürlich auch Visionen und Ziele, schaffen auch machen ein Leben auch lebenswert, setzen zielgerichtete Kräfte frei, um etwas zu verändern, etwas zu bewirken. Es geht hier nicht um darum, dass Mythen schlecht sind, sondern es geht darum, wie Mythen kreiert werden, um etwas in eine Richtung zu bewegen, ohne dass es klar ist, dass das so geschieht, ja, und das dann kolportiert wird über die Medien eben auch. In der Politik ist es gang und gäbe, dass das so ist, ja, dass man mit Hilfe von Spin-Doktoren zum Beispiel, auch das ist in der aktuellen Ausgabe ja ausführlich behandelt, aufbauen kann, ja, und ein Image schaffen. Ich glaube, da fällt jedem Mitdenkenden fallen da gleich ein Haufen Beispiele an. Ein von Politikern, wo das evident ist. Und es werden viele Mythen geschaffen, um eben sich daran zu bereichern oder etwas falsch darzustellen, um sich Vorteile zu verschaffen. Ja, da fängt für mich eben ethisch die Problematik an. Ja, vor allem dann, wenn sie kaschiert sind, wenn diese Intention kaschiert ist, wenn die nicht offen klargelegt ist, was hier überhaupt, weshalb was gemacht, was hier erschaffen wird als Mythos. Das ist die Problematik. Ja, und Mythos Marketing ist ein sehr, ich finde den Begriff sehr schön, der ist noch nicht sehr verbreitet, aber ich möchte dazu beitragen, dass er verbreitet wird, bekannter wird, dass die Menschen eben auch versuchen zu hinterleuchten. Wo sitzen Sie jetzt vielleicht einen Mythos auf, im Sinne dessen, dass Sie hier ins Selbst benutzt werden für etwas, wo Sie vielleicht gar nicht, wo Ihnen gar nicht klar ist, was das für Folgen hat?
Ja, wie du ja auch am Anfang von dem Gespräch sagtest, also was die Motivation ist, die Zeitschrift zu machen, mehr Transparenz und Archivierung der ja, wirklichen Zusammenhänge und nicht die Weiterführung von Mythen. Und du sagtest, dass du in der Medienlandschaft in den letzten Jahren eben auch beobachtest, dass ja, klare Informationen nicht mehr so durchkommen, obwohl es ja durch die neuen Medien die Möglichkeit also die Informationsweitergabe erleichtert ist mit Twitter und Foren und Bloggen, die du ja auch betreibst. Kannst du da vielleicht noch mehr zu sagen?
Ja, da hat sich sehr viel getan. In der Tat haben wir seit Anfang letzten Jahres, seit Anfang 2009 auch verstärkt auf die Internetwelt gesetzt, indem wir dort eben unsere Seite wesentlich erweitert haben. Also die Internetseite, die Internet-Hauptseite von Zeitgeist als Online-Magazin umgestaltet haben, das eigenständige Beiträge neben der Printausgabe hat, beinhaltet und drei Blogs auch von Autoren betrieben werden, die auch noch ergänzend Informationen liefern, um eben das, was aktuell passiert, auch abzubilden. Und es ist, wir leben in einer schon für Journalisten auf jeden Fall hyperspannenden Zeit. Im Prinzip könnte man ein Satire-Magazin machen, ohne überhaupt noch sich irgendwelche satirischen Beispiele überlegen zu müssen, weil das ist so viel Realsatire, was hier eigentlich abläuft. Also wir versuchen eben tatsächlich mit dem Internet einen schnellen aktuellen Bezug zu finden. Das ist, es ist ja in den letzten Jahren eine gewaltige Bloglandschaft entstanden, obwohl auch viele politische Blogger, Gesellschaftsblogger, die auch versuchen, mit viel Engagement im Ehrenamt, ohne Bezahlung, einen Gegenpol zur immer stärkeren Monopolisierung der Medien, der großen Medienlandschaft, also der Massenmedien, der Medien, die im Besitz weniger sind heute nur noch, auch man kennt ja die Medienimperien in Deutschland, ja, da einen Gegenpol zu setzen. Und das ist erstaunlich, wenn man da ein bisschen surft und was man da findet, wie viele engagierte Menschen man findet, die versuchen über das Netz andere zu informieren. Das ist schon eine gewaltige Entwicklung, also eine schöne Entwicklung, die eben vielleicht tatsächlich hilft, auch hier mehr Transparenz oder Meinungsbildung und vielleicht auch Mündigkeit und damit auch die Voraussetzung schafft, dass sich tatsächlich realpolitisch dann auch etwas mal verändern kann, dass wir zurückkehren zu anderen Werten.
Ja, der Begriff Werte ist mir vorhin schon aufgefallen, weil Werte haben ja eher eigentlich mit der Bewahrung und konservativen Vorstellungen zu tun. Du unterscheidest bei diesen Kulturkreativen zwischen den Traditionalisten und den Fortschrittsgläubigen. Sind Werte nicht von vornherein eben immer irgendwie auch, verlangen sie ein bestimmtes Weltbild, das du ja eigentlich hinterfragen willst? Oder haben diese Werte auch, gibt es auch Werte, die sozusagen unabhängig sind?
Jetzt wird es natürlich sehr philosophisch, aber die Frage gefällt mir sehr gut. Also zwei spontan fallen mir beispielsweise zwei Werte, eigentlich als Wert der Achte, die in der heutigen Zeit immer mehr verkommen. Das ist Mut und Aufrichtigkeit. Ja. Mut und Aufrichtigkeit zum Beispiel. Und auch Offenheit. Ja. Und das eben auch konsequent zu leben, vorzuleben, da habe ich ja vorhin schon auch darauf hingezielt, zu zeigen, zu erinnern, wie das geht, damit sich andere daran orientieren können. Ja, und das sind, da gibt es sicher noch viele andere zu nennen. Also ich meinte damit nicht konservative Werte, im Sinne von irgendwelchen überkommenen Vorstellungen oder überkommenen Weltbildern, ganz und gar nicht. Ja, ich sehe das ja jenseits jeglicher Weltanschauung, jenseits jeglicher religiöser oder politischer Konfession. Das sind menschliche Werte. Ja? Hier geht es um Menschlichkeit, um Menschsein. Ja? Sich zu erinnern, dass wir doch Menschen sind, ja? Und die Mitmenschen haben. Ja? Und da muss ich in kein philosophisch oder religiöses Korsett rein, um das sozusagen zu erinnern oder vorzuleben. Ja,
dann wünsche ich als letzte Frage dir auch dann einfach, welche Art von Zukunft wünschst du dir? Was würdest du verändern wollen, wenn du die Möglichkeit dazu hättest, oder? wenn du die Entscheidung fällen könntest, welche konkreten Dinge wären dir wichtig?
Vieles, denke ich, habe ich ja schon jetzt in den letzten Antworten dargestellt. Im Grunde ist die Frage, die du mir gerade gestellt hast, eine höchst intime Frage. Ist deswegen eine höchst intime Frage, weil Weltverbesserung ja immer ein Problem ist. Weil wenn ich die Welt verbessern will, verschlechtere ich sie ja auch für andere wieder. Ja, deswegen ist Weltverbesserertum irgendwo anmaßend, ja, zu glauben, dass so wie ich die Welt verbessern will, ist sie dann für alle anderen auch gut. Ja, und insofern ist es für mich so, dass Weltverbesserung für mich bedeutet, also wenn du ja fragtest, was wünsche ich mir für die Zukunft, dass ich in mich blicke und schaue, wie erfülle ich mir mein Leben so, dass ich glücklich bin, dass ich das erlebt und getan habe, bewirkt habe in dieser Welt, nachdem ich mich gesehnt habe, das zu tun, ja, und dass diese Berufung, diese Dinge in mir gefunden habe und die so gut es geht, auch nach außen zu leben und zu verkörpern. Ja, in dem Sinne, wie man so schön sagt, ein glücklicher Mensch, um diesen einen glücklichen Menschen mehr ist die Menschheit glücklicher.
Danke, Thomas, das ist ein wunderschöner Satz zum Abschluss. Danke für das Interview und ja, weiter so in deiner Arbeit, eine Bereicherung für die Medienlandschaft und einer der Pioniere und Vordenker in dieser Szene. Vielen Dank.
Gerne, danke dir.